DigiVis, Digitalisierung und Visualisierung von Archiven und Sammlungen. Das Projekt DigiVis entwickelt Konzepte, Methoden und visuelle Werkzeuge zur interaktiven Darstellung und Analyse von Archivalien. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Theo Hug vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation sowie von Dr. Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Universität Innsbruck. In Folge 3 des DigiVis Podcasts sind Eva Zangerle und Manfred Moosleitner zu Gast, die beide die technische Seite des Projekts betreuen und sich jetzt auch gleich selber vorstellen werden.
Ja, mein Name ist Eva Zangerle, ich bin Postdoc am Institut für Informatik, speziell in der Datenbanken- und Informationssysteme Forschungsgruppe. Und im Großen und Ganzen meine Forschung beschäftigt sich mit, wie können Menschen mit großen Datenmengen umgehen? Wie kann man Menschen dabei helfen, dass sie sich im Datendschungel, der heutzutage überall vorherrschend ist, zurechtfinden? Beispielsweise durch Empfehlungssysteme, die ihnen Musik, die zu ihrem Musikgeschmack passt, vorschlägt.
Mein Name ist Manfred Moosleitner. Ich bin auch Informatiker hier auf der Technik. Ich bin auf der Dissertationsstelle und mich interessiert auch der Umgang mit großen Daten. Also herumwühlen in großen Datenhaufen ist meine Passion.
Jetzt könnte man sich ja denken, in diesem Projekt geht es doch einmal um ein Archiv eines Philosophen und um Archivalien und überhaupt Institut für Medien. Wie kommt ihr beide von der Informatik, vom äußersten Stadtrand Innsbrucks quasi zum Projekt am Ernst-von-Glasersfeld-Archiv in der Klaviana?
Ich fürchte, es hat ein bisschen eine längere Geschichte, weil das geht zurück auf erste Annäherungsversuche vom Theo Hug und meiner Forschung, wo wir, ich glaube, vor 5, 6, 7 Jahren mal gemeinsam Backarbeiten betreut haben, die so in Richtung Augmented Reality und Vermittlung von Inhalten gegangen ist. Und dann ist die Idee zu diesem Projekt einfach Schritt für Schritt gereift und schlussendlich durch die Förderung vom Land Tirol haben wir das dann realisieren können in den letzten fast 2 Jahre.
Und bei mir war es der Zugang ein bisschen anders. Ich war im Status, wo sich meine Masterarbeit befunden hat, war ich mit allen Vorlesungen bereits fertig, habe dann nichts mehr gehabt, habe somit Zeit gehabt, neben einem Masterarbeit schreiben und habe die Eva gefragt, die meine Betreuerin war, ob sie nicht irgendwas weiß, wo ich mich betätigen kann. Und da hat sie gesagt, wir haben gerade Ausschreibung, berühmt die da einfach. Und so bin ich beim Projekt gelandet.
Handelt es da um was eher Außergewöhnliches, dass man so von der Informatik zu interdisziplinären Projekten kommt, oder gehört es eh heutzutage zum Standard?
Ich würde sagen, es gibt es nur zu wenig. Wir sind, teilweise bestätigen wir das Informatiker-Klischee, fürchte ich. Es gibt zu wenig interdisziplinäre Projekte, aber es gibt natürlich schon einige Zusammenarbeiten innerhalb der Uni beispielsweise.
Gut, was sind denn eure Aufgabenbereiche im Projekt jetzt konkret? Wir haben ja in der ersten Folge schon über das Archiv einiges gehört, mit dem gearbeitet wird. Und in der zweiten Folge hat Theo dann grob die Ideen hinter dem Projekt umrissen. Aber jetzt in der alltäglichen Arbeit, was sind eure Aufgaben?
Also konkret meine Aufgaben sind die Ideen von der Sarah oder von Katharina oder von euch anderen, von euch allen, in Software umzusetzen und die zum Laufen zu bringen und dafür auch die notwendige Infrastruktur dafür zu schaffen.
Ich würde mich mehr so als High-Level-Schnittstelle so quasi zwischen der Technik heraus und der Innenstadt beschreiben, um die Brücke zwischen technischer Umsetzung und den Anforderungen, die inhaltlich kommen, irgendwo zu schlagen und vielleicht eher ich will nicht sagen Management, aber vielleicht auf einem abstrakteren Level das Ganze so ein bisschen mitzusteuern.
Also geht es auch irgendwie darum zu schauen, was denn überhaupt realistisch sein kann jetzt in der technischen Umsetzung und was von den anderen gefordert wird, das einfach nicht geht.
Absolut, ja. Es gehört eine gewisse Moderation dazu, um einfach diese zwei Welten auf einen Nenner zu bringen, die da miteinander agieren und das Projekt realisieren wollen.
Wie nennt ihr das generell wahr, die Zusammenarbeit zwischen zwei so unterschiedlichen Disziplinen? War das euer erstes Projekt in diesem Bereich ungewohnt? Wo haben sich Probleme ergeben und wo kann man voneinander lernen?
Also ich habe schon bestehende Kooperationen zum Beispiel mit der Sprachwissenschaft. Also ich kenne dieses interdisziplinäre Arbeiten sagen wir mal, von geisteswissenschaftlicher Seite und von der technischen Seite. Das war also nicht Neuland. Ich habe gewissermaßen gewusst, was so ein bisschen die Problemfelder sein könnten. Was das Ganze herausfordernd macht, ist, glaube ich, einfach mal die Heterogenität vom Team. Wir haben ganz verschiedene Herangehensweisen, wir haben ganz verschiedene Backgrounds natürlich auch. Und das so ein bisschen auf einen Nenner zu bringen, ist sicherlich eine große Herausforderung insofern, als dass man in einem ersten Punkt mal generell verschiedene Sprachen spricht. Wir untereinander als Techniker haben vielleicht eine andere Sprache Historiker, als Philosophen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist mal die erste Herausforderung. Und was dann natürlich von wissenschaftlicher Seite dazu kommt, ist, dass wir verschiedene Herangehensweisen an Forschung haben. Also wir arbeiten hauptsächlich quantitativ, wohingegen in dem Projekt sehr viel qualitativ geforscht und gearbeitet wird. Da treffen schon wieder, sagen wir mal, Welten aufeinander, die man...
Das klingt so auf den ersten Blick ja nicht wirklich kompatibel.
Doch, absolut, absolut. Was kann man voneinander lernen? Und da kommt die Kompatibilität ins Spiel. Das ist einfach, sein eigenes Spektrum zu erweitern, seine eigene Sichtweise, seine Perspektive so ein bisschen zu erweitern, den Horizont, wenn man so will. Nur weil wir jetzt nur quantitativ arbeiten, heißt das nicht, dass uns qualitativ nicht interessiert und wir noch nicht was lernen können, ganz im Gegenteil, ehrlicherweise. Und umgekehrt glaube ich auch, dass sich alle anderen Mitglieder im Team durchaus auch von unseren Approaches vielleicht mal was abschauen können und ihren Horizont erweitern können. Also ich sehe das hauptsächlich positiv und nicht kompatibel an.
Also ich kann ihm nur beipflichten, das Fachjargon ist definitiv unterschiedlich, was sich natürlich im Laufe des Projektes ein bisschen angleicht. Das reicht von einzelnen Worten, die einfach überladen sind in den unterschiedlichen Disziplinen, auch die Herangehensweise, die Fokusse, die man einfach aus der Gewohnheit setzt, sind unterschiedlich und auch vielleicht ein bisschen eine unterschiedliche Sicht, was Informatik ist und was sie leisten kann, immer im Hinblick auf den Zeitrahmen und auf den Rahmen, wie viel Aufwand muss man dafür reinstecken, dass Informatik eine gewisse Tätigkeit macht. Und ich sehe es auch so wie die Eva, dass die unterschiedlichen Standpunkte sich da relativ gut ergänzen und sich gegenseitig bereichern. Also ich sehe es auch nicht als Ausschlusskriterium.
Also wäre euer Wunsch auch irgendwie, dass die anderen Disziplinen ein besseres Bild kriegen, was die Informatik alles leisten kann und wofür man sie einsetzen kann?
Absolut, ja. Ich glaube, das ist generell ein Problem der Informatik, dass auch gesamtgesellschaftlich nicht ganz klar ist, was Informatik alles sein kann. Das sehen wir ganz viel bei Studienanfängern. Beispielsweise auch bei der Geschlechterverteilung bei den Studienanfängern, dass das teilweise einfach, sagen wir mal, von Klischees und dem Schulunterricht, dem leider viel zu kurz geratenen, geprägt ist und Informatik aber ganz viel mehr sein kann.
Gut, kommen wir mal zum Projekt konkret. Da wäre meine erste Frage, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Tools wird denn prinzipiell gearbeitet? Und also auch, wie stellt man sich so den Arbeitsalltag vor? Informatik ist ein breites Feld, aber vielleicht genauer eingegrenzt, mit welchen Tools wird denn gearbeitet?
Also von technischer Seite her, das Grundgerüst ist ein klassischer Webserver. Man sagt so ein LAMP-Stack, das einfach nur bedeutet, ein Linux-Rechner mit Apache als Webserver drauf, MariaDB oder MySQL als Datenbank und PHP. Das ist so Standardzusammenstellung. Mit was arbeitet man nur? Aufgrund von MediaWiki braucht man PHP. Das ist eine Sprache, die man auf der Serverseite für Web verwendet. JavaScript wird verwendet. Das ist eine Sprache, wo man auf der Browserseite Sachen umsetzen kann. Etliche Libraries, zum Beispiel für Visualisierungen, T3JS oder damit man Webseiten einfach einheitlicher gestalten kann, Bootstrap und für sämtliche NLP-Tasks, die man so machen, zum Beispiel Named Entity Recognition, haben wir beiden eingesetzt. Und so von den Tools her gängige IDEs, aus unserer Sicht Standardsachen.
Du hast MediaWiki angesprochen, das scheint ja irgendwie das Herzstück des Projekts zu sein in einer gewissen Weise. Könntest du da früher kurz was?
Naja, MediaWiki an sich ist ein Community-Projekt, also nicht von einer Firma konkret geschaffen. wird auch von der Community weiterentwickelt und es ist halt eine Ergänzung zu einem Webserver, weil es einem gewisse Sachen abnimmt. Man kann Inhalte relativ einfach dort ablegen, indem man eine Seite anlegt. Man kann rudimentäre Benutzerverwaltung bietet an, das MediaWiki, weil sich Benutzer registrieren können. Und auf diesen Registrierungen kann man dann Rechtegruppen vergeben. Und diese Gruppen kann man dann unterschiedlich mit Berechtigungen ausstatten. Sei es, dass man nur gewisse Personen gewisse Seiten ändern dürfen oder sehen dürfen, wenn man das denn braucht. Und es gibt da ganz, ganz viele Erweiterungen, die natürlich auch wieder von der Community erstellt worden sind. Unter anderem zum Beispiel Text annotieren, was eine relativ zentrale Erweiterung, MediaWiki-Erweiterung in diesem Projekt ist, dass die Sarah sehr viel hergenommen hat, um die Texte zu annotieren. Und das macht es eben zentral, wenn wir das auch als zentrale Datensicherungsstelle verwenden. Weil man hätte immer die Möglichkeit, dass man direkt ein bisschen umständlich auf die Datenbank zurückschreibt, aber wir bedienen uns da in der Erweiterung Semantic MediaWiki, die das ganze Handling von Datenschreiben und Datenlesen etwas erleichtert.
Und konkret jetzt, weil es in unserem Fall viel um Texte geht, oder? Oder könnte MediaWiki auch mit, wir arbeiten ja auch mit Bildern im Projekt, also wir haben eine Bildergalerie, läuft das auch über MediaWiki oder reden wir jetzt da hauptsächlich über die Texte?
Da reden wir eigentlich relativ fast ausschließlich über die Texte, ja.
Und läuft das MediaWiki im Hintergrund oder? Ich meine, wenn der 0815-User MediaWiki hört, denkt er, aha, Wiki, Wikipedia, kann ich mal so Texte durchlesen. Aber wie muss man sich dann das im Endeffekt vorstellen? Eher so ähnlich wie die Wikipedia, dass man sich durch Texte durchklickt? Oder gibt es da noch andere Zwischenebenen quasi zum User?
Also vom Handling, vom sogenannten Look and Feel her, ist wie Wikipedia, was natürlich auch die gleiche Software ist, die von der Wikimedia Foundation vertrieben wird. Aber es sind eben die Funktionalitäten, die wir da konkret im Projekt brauchen, sind selber hergestellt über eine eigens entwickelte MediaWiki-Erweiterung. Also sei es zum Beispiel für die Spaziergänge, die wir haben, diesen Editor, dass man die Spaziergänge anlegen kann, das ist was selber entwickelt, oder eigene Auflistung von den Annotationen, da haben wir selber recht viel Zeit investiert, um das zu verwenden oder verwendbar zu machen.
Aber darüber hinaus funktioniert MediaWiki bei uns, wie der Manfred schon gesagt hat, auch als Datenhaltungsschicht. Und um jetzt nochmal auf die Ebenen zurückzukommen, wir setzen auf dem MediaWiki auf nochmal einige verschiedene Visualisierungsarten, die dem Nutzer, dem Besucher ermöglichen sollen, die Inhalte des Archivs auch digital, virtuell zu erkunden und zu erschließen. Und was wir da machen, ist de facto, wir holen uns die Daten aus dem MediaWiki, visualisieren sie, und zwar ohne, dass es so ausschaut wie Wikipedia, einfach um den Visualisierungen den entsprechenden Raum geben zu können, um sie wirken zu lassen und ansprechende und wie man so schön sagt, highly usable Schnittstelle zu bieten. Also wir gehen schon über das MediaWiki auch hinaus.
Also steckt da durchaus der Gedanke dahinter, dass es nicht ausschauen soll wie Wikipedia, sondern einfach auf die Archivalien angepasste Visualisierungsmöglichkeiten.
Absolut. Wikipedia hat, oder MediaWiki, eine Instanzierung davon ist die Wikipedia, hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Spielarten und wie man an der Wikipedia sieht, geht ganz, ganz viel damit. Allerdings, wenn man wirklich im Detail visualisieren will und beispielsweise große Bestände zugänglich machen will, damit man sich so quasi durchklicken oder durchreisen kann, dann stößt es einfach an Grenzen in Bezug auf die Daten, die dargestellt werden können. Und genau wenn wir diese Grenzen erreichen, dann setzen wir uns über das MediaWiki hinweg und machen de facto unsere eigene Visualisierung.
Von was für Datenmengen sprechen wir da bei unserem Projekt?
Es sind aktuell bis über 50 Texte, die drin sind. Und in diesen Texten sind um die 2000 Annotationen, Zahl steigend. Wir haben auf die Texte Named Entity Recognition aufgerufen. Das heißt, da kommen dann nochmal um die 5000 Entitäten dazu. Also kommt schon aufs Einzelne heruntergebrochen relativ viel zusammen.
wenn wir die Seitenprojekte dazu nehmen und die Scans, die wir dafür gemacht haben, dann sind wir, glaube ich, bei ungefähr 30 GB, die wir aktuell verwalten und zugänglich machen wollen.
Und der Einstieg erfolgt dann ja über die Portalseite, von der eigentlich die Texte nur ein Teilaspekt dann sind. Es gibt noch viele andere technische Umsetzungen, Visualisierungen auf dieser Einstiegsportalseite.
Ja, ich denke, relativ prominent ist die Visualisierung von Jan-Wilhelm Dull, der mit uns zusammenarbeitet, ist ein Designer, Software- oder Datendesigner aus Holland, der uns da tatkräftig unterstützt. Das ist ein Aspekt von dem Ganzen, der in seiner Visualisierung versucht, eben diese ganzen Annotationen, die die Sarah gemacht hat, zu verbinden und in einer Grafik darzustellen. Weiterer Punkt der Portalseite ist, wie schon vorher gesagt, zum Beispiel die Spaziergänge als didaktischen Baustein. Wir haben die Sviablery, wir haben das Fotostudio, wir haben die Videos, die Podcasts, da kommen ganz schön ein paar Punkte zusammen.
Und zum Beispiel das Sviablery wäre wahrscheinlich ein Idealbeispiel, wo die Katharina von euch gesagt hat, sie würde das gerne machen als didaktischer Zugang und dann mit euch besprechen hat müssen, wie setzt man das technisch.
Also die vom Hergang, die Grundidee war auf dem Papier, also wie könnte man, die Grundidee war, wie kann man den Begriff Viabilität in unterschiedlichen Leuten näher bringen, erfahrbar machen, und die Idee war dann eben von der Katharina und von der Nina, dass es in einer Form Memory-Spiel eingebettet wird. Das war die Grundidee. Die Nina hat dann, soweit ich weiß, das Konzept in einer Klasse mit Schülern ausprobiert, wo sie halt dieses Konzept auf dem Papier gehabt hat, also wirklich Bilder ausgedrückt. Und die Schüler haben dann diese Bilder beschreiben müssen und haben dann wirklich auf dem Schultisch Memory gespielt. Und aus dieser Erfahrung, auf dieser haben wir aufgebaut und haben dann dieses Konzept in Software umgesetzt.
Das hat auf Anhieb funktioniert.
Nein.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie das Sprichwort sagt, man kann ja auch aus Fehlern viel lernen. Was waren denn vor allem vielleicht auch technisch gesehen Rückschläge im Projekt? Oder einfach Sachen, wo es dann im Endeffekt nicht so geklappt hat, als man sich es vorgestellt hat und man hat dann müssen irgendwie einen alternativen Weg beschreiten?
So richtig große Rückschläge kann man gar nicht verzeichnen. Natürlich gibt es immer wieder kleinere Rückschläge, beispielsweise wenn man Teile vom MediaWiki verwendet, Erweiterungen vom MediaWiki, die ja, wie der Manfred schon gesagt hat, von der Community geschrieben werden, also von anderen Menschen und Programmierern, die da was beitragen wollen. Und man da vielleicht ein, zwei Fehleinschätzungen aufgesessen ist, beispielsweise was den Umfang dieser Erweiterungen anbelangt oder auch die MediaWiki wird ja immer noch weiterentwickelt beispielsweise und damit spielt natürlich auch zusammen, dass diese Erweiterungen weiterentwickelt werden müssen, damit sie kompatibel bleiben. Und das ist ein Problem, das wir immer wieder gehabt haben, dass quasi die Community Wiki, das MediaWiki schneller entwickelt, als die Erweiterungen nachziehen können. Das ist ein Timing-Problem teilweise. Oder dass man vielleicht auch immer wieder Bugs gefunden hat oder Fehler gefunden hat in dieser Software, die man verwendet, die dann der Manfred teilweise wirklich selber korrigiert hat und ausgebessert hat, die einfach Nerven und Zeit kosten unterm Strich. Also jeder dieser Rückschläge kostet natürlich Zeit und verzögert das alles. Man muss einen Ausweg suchen, oder dieser Textannotator zum Beispiel kann mit Änderungen ganz schlecht umgehen. Also dieses Tool, das wir verwenden, um Texte wirklich zu annotieren im MediaWiki, da haben wir schon einige Umwege, wie ich schon gesagt habe, suchen müssen, um das Ganze trotzdem lauffähig und verwendbar zu halten beispielsweise. Also die Wahl der Tools teilweise ist sicherlich eine wichtige Entscheidung, die vielleicht manchmal schuld an solchen kleinen Rückschlägen war.
Ja, es ist schon, wie die Eva gesagt hat, gerade diese Erweiterungen sind halt oft Einzelprojekte, also von einzelnen Personen. Und das passiert halt dann oft auch in der Studienzeit zum Beispiel oder bei irgendwelchen Coding-Challenges, da wird was entwickelt, in einem sehr zeitlich engen Rahmen. Und oft ist halt dann so, dass da die grundlegende Funktionalität sehr wohl da ist, Aber halt, weil die Zeit eben so eng ist, kann man auch nicht über alle möglichen Einsatzzwecke im Vorhinein wissen. Und deswegen verwendet man halt oft diese Sachen nicht so, wie sie ursprünglich gedacht waren oder die nicht mitgedacht wurden bei der Umsetzung. Und dann stößt man eben oft auf Limitationen, die man, wenn es gut geht, händisch über Kleinigkeiten lösen kann. Oder auch so wie beim Textannotator, dass man halt dann wirklich manchmal damit leben muss, dass ein Tool mit gewissen Sachen nicht umgehen kann. Aber ich denke, das ist ein Prozess, der uns alle getroffen hat oder alle betroffen hat, und ich denke, dass wir damit als Team sehr gut klarkommen.
Auch ist es natürlich so, dass die Anforderungen an die Tools, die wir verwenden wollen, bei dem Projekt nicht von Anfang an klar waren. Das ist, wie der Manfred schon sagt, ein Prozess. Es ergibt sich manchmal erst, was die Anforderungen konkret an ein Tool sind, beziehungsweise kommen neue hinzu und müssen wieder gecheckt werden, ob sie zur Verfügung gestellt werden. Können wir das über das MediaWiki zum Beispiel lösen? Müssen wir was Eigenes bauen? Und da haben wir einfach öfter einfach reagieren müssen. Und das gehört aber auch dazu. Wenn alles von Anfang an klar gewesen wäre, dann würden wir nicht allzu viel Neuland betreten, ehrlicherweise, mit dem Projekt.
Zum Stichwort Neuland, eben der Zusammenarbeit mit der geisteswissenschaftlichen Seite. Hättet ihr ein Beispiel, wo ihr sagt, da habt ihr konkret was von der anderen Seite gelernt, was euch vielleicht da hilft in der Zukunft, im interdisziplinären Arbeiten, aber vielleicht auch nur in der Informatik?
Was für mich spannend war, war die Herangehensweise zu sehen von der geisteswissenschaftlichen Seite, so quasi. Also meine Forschung ist quantitativ. Das heißt, ich entwickle einen Algorithmus, der zum Beispiel Musik empfiehlt. Und was ich dann mache, ist, ich evaluiere den Algorithmus, indem dass ich Nutzer simuliere. Das heißt, ich drücke auf einen Knopf, der User wird simuliert und danach weiß ich, okay, 80% der Vorschläge waren korrekt oder falsch. 20 waren dann falsch. Das heißt, ich habe immer instantan Feedback. Ich habe immer Ergebnisse, so quasi. Und man ist dann auch relativ verwöhnt, weil man ändert was am Algorithmus und kriegt dann direkt Feedback. Und was jetzt in dem Projekt mit dem Einbeziehen der qualitativen Forschung sich so ein bisschen geändert hat, ist die Entwicklungsgeschwindigkeit. Das Annotieren von einem Text dauert Zeit. Die Ergebnisse, bis sie da sind, dauern länger. Die Datenmengen sind viel kleiner, aber dafür ist die Qualität der Annotation beispielsweise viel höher. Und da können wir uns, glaube ich, teilweise einfach ein bisschen Geduld abschauen, ehrlicherweise. Und auch den Detailgrad, wie wir uns mit unseren eigenen Daten beschäftigen. Wir tendieren dazu, unsere Datenbestände in einem ersten Schritt relativ oberflächlich zu analysieren, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen und zu analysieren, was steht denn da, was geht denn da, oder was wollen wir denn da beobachten? Und ich glaube, diesen Detailgrad, da kann man schon was abschauen.
Wobei das sicher auch mit der Menge der Daten zu tun hat, oder? Weil beim ganzen Klassefeldarchiv handelt es sich jetzt vergleichbar um ein kleines Archiv. Ja. Wenn man, das Projekt soll ja auch ein Prototyp für andere Institutionen sein, die eventuell mehrere, viel größere Bestände haben, da muss man dann vielleicht auch zurückschrauben, inwiefern man bei jedem Objekt qualitativ in die Tiefe gehen kann.
Absolut, klar. Aber das ist, glaube ich, dann auch ein Balanceakt, in dem man sich überlegt, wie kann man diese Daten so abstrahieren, dass man sie auf einen Blick den Bestand darstellen können, interessant darstellen können und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit schaffen können, in die Tiefe zu gehen. Und das ist, glaube ich, generell die Herausforderung in solchen Archiven, diese verschiedenen Abstraktionslevels oder Detailgrade zur Verfügung stellen zu können und auch zu sehen, dass Nutzer an ganz verschiedenen Detailgraden interessiert sind.
Was hast du gelernt?
Also, eine konkrete Anekdote, wie die schon gesagt hat, wir finden dann halt Daten. Und da haben wir im Fall, wo wir für das Tiroler Landesarchiv einen Prototyp an die Grundbuchdatenblätter gearbeitet haben, wo natürlich Daten von Menschen, Name, Herkunft, normale Charakteristika wie Augenfarbe und so weiter waren da drinnen. Ja, genau, solche Daten. Und wenn ich halt als Informatiker sowas sehe, denke ich immer sofort dran, das will ich gerne vermutlich sortieren können oder möchte filtern können. Und da haben dann sofort Sarah und Katharina zeitgleich auf den Tisch gehauen und gesagt, nach Augenfarbe und nach Hautfarbe oder was auch immer, wollen wir bitte nicht suchen und sortieren und auch nicht verdichten können. Und das war für mich schon so ein Moment oder eine Situation, die mich vielleicht aus dem Kämmerchen des Informatikers rausgeholt hat und vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk auf das zu legen, was steckt in den Daten drinnen und möglicherweise wie kann das positiv oder negativ verwendet werden.
Und umgekehrt, was glaubt oder was hofft ihr, haben die geisteswissenschaftlichen Leute im Projekt von euch gelernt?
Also konkret, was ich sagen kann, was ich selber mitgekriegt habe, ist, wir sind halt als Informatiker recht toolverseucht, sage ich jetzt mal. Und da ist schon die eine oder die andere Moment gewesen, wo dann Sarah oder Katharina gesagt hat, oder irgendein Tool von mir gesehen haben und gefragt haben, was ist das, was kann man damit machen, weil das ist toll, das möchte ich auch gerne einnehmen. Also gut, so Tools zum Organisieren, da glaube ich, haben wir ein bisschen das eine oder andere Tool präsentiert oder einen Hunger drauf gekriegt, sowas zu verwenden zu wollen.
Du darfst dir was wünschen, was alle von dir lernen sollen.
Mein Wunsch wäre, dass die Tools, die wir zur Verfügung stellen, zum Erschließen der Archive, dass man da was lernen kann und was mitnimmt und dass es Menschen ermöglicht, Archive zu erschließen zum einen und zum anderen Archiven ermöglicht, vielleicht eine Idee zu kriegen, wie sie ihre Bestände erschließbar machen, virtuell erschließbar machen können, wenn man sich jetzt auf die Sache so quasi fokussieren. Das wäre schon natürlich der Wunsch. Wenn wir das aufs Team beziehen, dann wäre ehrlicherweise mein Wunsch, dass wir das gar nicht so differenzieren müssen, sondern dass wir sagen können, gemeinsam haben wir alle was auf die Füße gestellt und gemeinsam haben wir alle was gelernt. Und wenn wir das erreichen, dann war das Projekt schon mal ein sehr großer Erfolg.
Glaubt ihr, dass es noch zu große Hürden gibt, gerade für Forschung in den Geisteswissenschaften oder eben Institutionen wie Archive, dass die Hürden noch zu groß sind, dass die digitale Methoden, Tools, Visualisierungen verwenden, ohne Hilfe vielleicht?
Ich glaube, die größte Hürde, wenn wir es jetzt auf unsere Projektpartner beziehen und da so ein bisschen, wie soll ich sagen, reinhören, die größte Hürde ist einfach Manpower und Geld, das fehlt, um das Ganze zugänglich zu machen. Unser Projekt kann da was beitragen, indem dass wir einfach versuchen, die Hürde relativ niedrig zu halten, damit virtuelle Zugänglichkeit so quasi möglich ist. Ich glaube, die Möglichkeiten sind alle da, technisch auf alle Fälle. Vielleicht muss man ein bisschen kreativ werden in der Art, wie man den Zugang vermitteln will oder ermöglichen will. Aber in meinen Augen ist aktuell immer nur die größte Hürde zum einen Geld, um zu visualisieren, Geld, um diese Plattform zur Verfügung zu stellen, Geld, um diese Website, wenn man so will, zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht auch so ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Will ich Eintritt kassieren zu meinem Archiv? Will ich die Leute da haben? Und was ist der Mehrwert von meinem virtuellen Auftritt? Diese Grundsatzdiskussion, die da so quasi zugrunde liegt, die muss vermutlich als fertig ausgefochten werden.
Ich denke auch, dass die Grundhürde ist, dass einfach nur nicht sehr viel digitalisiert ist. Die Sachen sind in analoger Form da, was sehr extrem wichtig ist bei Archiven, Museen, bei allen Gedächtniseinrichtungen. Aber das ist halt der erste Schritt, den viele noch nicht, wo sich viele noch nicht drüber getraut haben, weil es, wie die Eva schon gesagt hat, das kostet halt Geld. 60.000 Grundbuchdatenblätter einzuscannen kostet Zeit, potenziell Geld und das Geld ist halt teilweise nicht da. Aber vielleicht ist das etwas, was die Covid-19-Situation ein bisschen erleichtert, dass sich da ein Umdenken stattfindet, dass man auch Leuten, die nicht vor Ort sind, den Zugang erleichtern soll.
Bevor wir zur traditionellen Schlussfrage kommen, wollt ihr sonst noch irgendwas anmerken, irgendeine Anekdote aus dem Projekt oder interessante Beobachtungen?
Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein.
Geht mir eh nicht, da gibt es so vieles. Mir fällt jetzt auch keine konkrete Geschichte ein, die ich herauspicken möchte.
Dann kommen wir zur traditionellen Abschlussfrage, nämlich die nach der Leserempfehlung. Also wir haben jetzt in den vorherigen Folgen schon Leseempfehlungen zum radikalen Konstruktivismus, zu Ernst von Glasersfeld und zum Projekt an sich. Würdet ihr gern irgendwas empfehlen an Lektüre, die eher sich auf die technische Seite des Projekts fokussiert oder auch generell technische Aspekte dieser Frage, wie visualisiert man große Mengen von Daten? Oder auch ein gelungenes Beispiel dafür?
Meine Leseempfehlung wäre ein Buch, das sich da nennt Data Visualization, A Practical Introduction, das die technische und die Visualisierungsseite, wenn man so will, kombiniert und einfach einen sehr schönen Überblick gibt darüber, wie Daten visualisiert werden können und welche Möglichkeiten, welche Vielzahl an Möglichkeiten man hat, den gleichen Datenbestand zu visualisieren und zu erschließen.
Ja, meine Leseempfehlung dazu ist vermutlich konträr zu den anderen Vorschlägen, konkret schauen, welche Bibliotheken, welche Softwarebibliotheken gibt es, die Visualisierung machen, und die bieten meistens einen guten Überblick über welche Visualisierungen sie machen können, von Balkendiagrammen angefangen über komplizierte Landkarten, interaktive Diagramme, und sich da ein bisschen umschauen und sich inspirieren lassen. Weil wenn man eine Visualisierung sieht und sich dann überlegt, was brauche ich da für Daten dazu, dann kommen wir vielleicht auf den Punkt, wo man sagt, Moment einmal, solche Daten habe ich ja, ich habe geografische Daten, und damit kommen wir eventuell auf die Idee, das in einer interaktiven Landkarte darzustellen.
Gut, liebe Eva, lieber Manfred, danke für das Gespräch.
Danke.